Herzlich willkommen zum zweiten Spielverlagerung.de Sonderpodcast, dem Podcast, wo wir alle Teams abgrasen werden, die ein H im Namen haben. Dazu begrüße ich zwei Menschen, die kein H im Namen haben. Einmal Martin Rafelt.
Hallo.
Und Philipp Pelker.
Ja, hallo, ich habe einen H im Namen.
Du hast einen H im Namen, aber nicht am Anfang deines Namens. Also, sonst würdest du ja Hille Pelker heißen.
Dann lässt uns aber kein gutes H an uns.
Ja, die drei Teams mit H sind heute dran. Wir haben ja gestern den Abstiegskampf abgegrast. Heute der Fast-Abstiegskampf, kann man sagen. Hoffenheim, Hannover, Hamburg. Drei Teams, die nicht so wirklich im Abstiegskampf hundertprozentig stecken, aber auch nicht wirklich draußen sind. Ich würde sagen, wir machen das mal in tabellarisch falscher Reihenfolge und fangen an mit den Hoffenheimern, die ein wenig den Wahnsinn zur Methode gemacht haben, kann man sagen, in der Hinrunde. Martin, was denkst du über das System von denen, das ja relativ offensiv ist?
Ja, ist ganz angenehm zu sehen, macht viel Spaß, vor allem in den besten Momenten. Ne? Können eigentlich gegen jeden Gegner wirklich Durchschlagskraft erzeugen. Die haben auch mit die drittmeisten Tore geschossen in der Liga. Das sagt schon so einiges. Also die meisten nach Bayern und Dortmund. Und ja, es rennen viel durcheinander. Defensiv, das Pressing ist oft ganz verrückt, improvisiert, aber halt sehr intensiv dabei und halt dadurch relativ viele intelligente Spieler ganz gut, und Offensivspiel ist knallt halt mit Modest und Volland und Firmino hauptsächlich. Firmino und Volland könnten sich sicherlich auch bei Topclubs durchsetzen. Ja, man muss allerdings relativieren, dass das dass dieses Chaos im Pressing und auch das bezüglich des Aufbauspiels hat durchaus abgenommen. Es wurde im Laufe der Hinrunde immer strukturierter, sind im Pressing zuweilen zuletzt so auch relativ normal eigentlich mit so einem Mittelfeldpressing 4-4-2, 4-2-3-1 mäßig. Ist gar nicht mehr so verrückt. Nur so in Ansätzen. Ja. Und offensiv hängt es immer ein bisschen vom Personal ab, ja. Also ich fand sie, wenn Strobe gespielt hat, der hat ganz gut Struktur reingebracht. Rudi kann das ja auch ganz gut. Wenn jetzt Polanski gespielt hat, war es ein bisschen weniger. Hat immer ein bisschen geschwankt. Hängt auch sehr stark bei Hoffenheim halt vom Gegner ab, was der zulässt und wie konterstark da ist und so. Also jetzt zum Beispiel bei Braunschweig war es relativ vorhersehbar, dass sie da nicht so richtig gut aussehen, weil Braunschweig halt, hatten wir gestern besprochen, die Mitte ziemlich gut zumacht, da flexibel ist und dann übers Umschaltspiel hauptsächlich kommt, dass wenn jemand sowas macht, das liegt Hoffenheim dann nicht so. Wenn jemand die Mitte ein bisschen offener lässt, wenn man Hoffenheim die Kontrolle überlässt, oder selber versucht, ein bisschen zu forsch zu agieren, wie das zum Beispiel bei Schalke passiert ist im Pokal, dann sehen sie sehr gut aus.
Ja. Bleiben wir mal bei der guten Offensive. Du hattest schon ein paar Namen genannt. Firmino, Modest, aber auch Volland. Philipp, du darfst ja gerne mal einen davon rausgreifen und jetzt in Spielverlagerung-Manier übermäßig loben.
Puh. Wir loben nie übermäßig.
Naja, da kann man ja wohl eigentlich erstmal Volland nennen. Denk mal, ja, von so gut wie allen von uns einer der Lieblinge Bundesligaspieler.
Volland!
Was viele nicht wissen, die jetzt gerade zuhören, wir nehmen das hier über Skype raus und Martin hat als Hintergrundbild einen übelst grinsenden Kevin Volland.
Ist aber eher ein Insider-Gag als jetzt. Ja, wobei es ist auch schon Abfeierreif von Volland, muss man schon. Nee, aber wer Volland ist schon, ist halt unfassbarer Stürmertyp einfach.
Ja, man kann da vielleicht nochmal weitergehen bei Hoffenheim, die ja wirklich einfach dieses Offensive zur Methode gemacht haben, die dann auch sagen, das ist ihnen wichtiger als die Ergebnisse kurzfristig. Philipp, ist das so, was soll man von dieser Herangehensweise halten? Also auch gerade wenn man denkt, Hoffenheim, Retortenclub, ist das so so eine bestimmte Taktik als Werbemittel für den Club?
Nö, glaube ich nicht. Also, warum sollte man eine Taktik als Werbemittel jetzt entwickeln? Ich denke mal, das passt einfach gut zu den Spielern, die sie haben, und Naja, ich glaube, sie wären defensiv auch etwas stabiler gewesen, wenn da nicht ganz so viele krasse individuelle Sachen passiert wären. Also ich denke da vor allem an die ganzen Torwartfehler, die ja, glaube ich, schon überdurchschnittlich häufig waren jetzt diese Hinrunde. Die haben sicher viele Punkte gekostet. Dann wird man das vielleicht alles ganz anders sehen, dass sie wirklich so instabil sind.
Gab es ja auch viel Kritik an Castells, viele Diskussionen, auch Torwartwechsel zwischendurch.
Ja.
Tim Wiese ist ja auch noch in Hoffenheim theoretisch.
Hurra, mehr Tim Wiese. Ja, ich denke, man muss insgesamt mal sagen, dass einfach der Kader das auch so hergibt. Ja, also wie gesagt, richtig heftige Offensivspieler, ganz ordentliches zentrales Mittelfeld und dann eher schwache Abwehr, also beziehungsweise halt Außenverteidiger mit Johnson und Beck, vor allem offensiv stark dann und Innenverteidiger auch aufbaustark mit Süle, Westergaard, aber halt nicht so die absolute Stabilität nach hinten. Deswegen ist das ja eine passende Ausrichtung zum Kader einfach. Und es ist ja, wie gesagt, nicht so, dass sie das gnadenlos so durchziehen, sondern dieses Statement, was Gisdol mal gemacht hatte bezüglich des quasi die Philosophie in dem Moment wichtiger war als die Punkte. Das hat er, glaube ich, Ende letzte Saison gesagt. Hat er das nochmal irgendwie erneuert gehabt, das Statement?
Ich weiß es gar nicht, also ehrlich zu sein.
Ich denke, das war halt eine kurzfristige Ausrichtung, um bestimmte Punkte gezielt voranzutreiben. Und jetzt so mittellangfristig will er da schon auch Stabilität reinbringen, was er ja eben, wie gesagt, auch macht, taktisch.
Ja, zuletzt... Es sind ja auch immer, wie du richtig gesagt hast, so ganz unterschiedliche Ergebnisse, aber auch natürlich Zusammenhang mit den Gegnern. Passiert öfters, dass sie sich haben auskontern lassen. Ich erinnere mich an ein 6-2 gegen Stuttgart. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehr gute Spiele, wie das gegen Schalke, das du ja schon genannt hast, im Pokal. Frage ist jetzt, wo geht die Reise hin in der Rückrunde? Kann man da diesen... Also Hoffenheim ist ja, man kann ja sagen, weder Fisch noch Fleisch jetzt in der Hinrunde ist. Wo geht's da hin in der Rückrunde?
Hängt, glaube ich, bei Hoffenheim relativ stark von Spielerentwicklungen ab, habe ich so das Gefühl. Und auch davon, wie sich das so ergibt, so aus der Arbeit heraus, sag ich mal. Es hängt davon ab, wie sich ein Strobel entwickelt, wie sich Süle Westergaard entwickeln. Wenn die irgendwie alle drei jetzt Sprünge machen, dann könnte sich Hoffenheim relativ fix zu einem Club fürs erste Tabellendrittel eigentlich entwickeln, würde ich sagen. Wenn taktisch irgendwie vielleicht noch ein paar Ideen kommen und der Wahnsinn noch gezielter eingesetzt wird, so. Also zuletzt fand ich auch, manchmal ein bisschen zu wenig fast. Wenn das noch gewählter gemacht wird, dann ist da auch noch mehr Potenzial drin. Und also potenziell nach oben, weiter nach unten glaube ich nicht. Also so, sie haben jetzt eine relativ ausgeglichene Tordifferenz mit vielen Toren. Ich glaube nicht, dass sie jetzt in eine sonderlich negative Tordifferenz rutschen. Sie haben, glaube ich, ein bisschen Pech gehabt bezüglich Punkten letztendlich. Also, dass wir jetzt in diesem Podcast schon über sie sprechen, hängt auch damit zusammen, dass die Liga generell ziemlich eng ist, aber sie könnten auch in der ersten Tabellenhälfte stehen, grundsätzlich.
Und deine Prognose jetzt, also ganz subjektiv, was glaubst du, wo werden sie landen?
Wird wahrscheinlich so leicht nach oben gehen und landen irgendwo im Mittelfeld dann. Vor der Saison hatte ich sie, glaube ich, auf Platz 10, das könnte ich unterstreichen nochmal.
Philipp, was denkst du?
Ich denke auf jeden Fall, dass sie noch hochgehen. Ich hoffe mal für sie, dass sie jetzt endlich einen vernünftigen Linksverteidiger finden, der da halt auch mal mehrere Spiele am Stück spielt. Ich glaube, da wird ja die Saison viel gewechselt. Mal Salihovic hat sogar, glaube ich, mehrere Spiele da gemacht.
Hat zwischendurch mal aushelfen müssen.
Ich fand das nämlich eigentlich ganz cool, als sie eine Zeit lang mal mit Johnson weiter vorne gespielt haben. Das hat ganz ein bisschen balanciert, finde ich. Ich denke auch, sie werden da ein bisschen mehr Stabilität reinkriegen und ja, vorne sind die ja einfach cool und können gegen jeden irgendwie Gefahr entfachen.
Ja, mal abwarten. Ich glaube auch, also ich glaube, die werden so in etwa da bleiben, wo sie sind. Die sind jetzt 12., vielleicht ein, zwei Plätze hoch, aber den ganz großen Sprung sehe ich da auch noch nicht.
Auf Platz 7 haben sie halt 9 Punkte Rückstand, 10 Punkte Rückstand sogar. Das ist natürlich relativ schwierig aufzuholen.
Ja. Eben. Und da vorne sind ja ein paar Mannschaften, ja, die noch was reißen wollen.
Hängt dann letztendlich davon ab, was Augsburg und Mainz in der Rückrunde machen. Ne? Also wenn die beiden irgendwie nicht gut drauf sind, dann können es noch so auf Platz 8 hochgehen, aber weiter wahrscheinlich nicht.
Augsburg ist übermorgen dran, glaube ich, oder in 3 Tagen sogar erst. Ich weiß es gerade gar nicht. Mainz kommt morgen auf jeden Fall. Aber jetzt kommt erstmal Hannover 96 nach einer kleinen Pause. Willkommen zurück beim zweiten Teil des Spielverlagerung.de Podcast Nummer 2 dieses Jahr. Aber ich muss, glaube ich, noch eine Verbesserung machen. Mir wurde gerade gesagt, es gibt ja noch einen weiteren Club mit H in der Bundesliga, natürlich Hertha BSC. Ich entschuldige mich hiermit offiziell bei allen Hertha BSC-Fans. Ich bitte darum, mir nicht die Beine zu brechen.
Beine brechen wird jetzt übrigens der Running Gag, den bringen wir in jedem Podcast.
Die armen Zuhörer müssen damit jetzt leben, dass immer Beine gebrochen werden. Ja. nein, jetzt eine Stadt mit H, Hannover, die Hinrunde abgeschlossen haben auf Rang 13, die ihren Trainer entlassen haben nach der Hinrunde in einer etwas unwürdigen Prozedur, muss man sagen. Bevor wir dahin kommen, einmal eine kurze Hinrundenbilanz, Martin. Wo würdest du sagen, lagen die Probleme in der Hinrunde?
Die lagen auswärts. Das ist die Frage, wo die lagen, sehr gut gewählt. Darüber hinaus haben wir, das haben wir schon, wofür wir auch ganz scharf kritisiert wurden, teilweise vor der Saison in dem Hauptsache Fußball-Talk angesprochen, wo wir zu viert damals rumsaßen, dass Hannover unter Slomka eben sehr uninspiriert ist und halt das machen, was sie immer machen, spielen halt irgendwie vertikalen Fußball, pressen ein bisschen, vielleicht manchmal auch nicht, und sind halt 4-4-2 und versuchen ab und zu mal kurz 4-2-3 und denken sich dann doch eigentlich, dass zwei Stürmer ganz cool sind und machen dann das gleiche wie immer. So, bla. Genauso lief auch die Rückrunde die Hinrunde jetzt letztendlich.
Genau. Wobei ich da nochmal kurz einhaken möchte, ich fand das ganz interessant, dass sie letzte Saison versucht haben, spielerischer zu werden, so hatte ich das Gefühl. Die letzten 2 Jahre, doch, fand ich schon.
Also das vorletzte Jahr, das letzte fand ich nicht, aber vielleicht haben wir
auch. Ja gut, das vorletzte Jahr, aber im letzten Jahr auch noch. Also dass sie allgemein, dass es so wirkt, als ob die Spielrichtung spielerischer wird und dass man das jetzt irgendwie so ein bisschen abgebrochen hat, fand ich.
Das fand ich nicht unbedingt.
Fandest du nicht?
Nee. Ich fand teilweise, also in der Ballzirkulation in der Abwehr fand ich sie, sind sie sogar tendenziell, also hatte ich den Eindruck, wenn ich sie gesehen habe, dass sie versuchen, mehr Fußball zu spielen, dann im Vorwärtsspielen nicht, aber sie haben halt das Pressing wieder intensiviert, so. Mhm. Also das schon. Deswegen hat man das vielleicht mehr gesehen.
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich sie eher am Anfang der Saison gesehen habe, wo sie noch die Erfolge gefeiert hatten. Mhm. Da haben sie auch immer noch mit dem 4-4-2 gespielt und das dann sehr vertikal ausgelegt.
Ja, das machen sie ja schon, aber ich fand, wenn halt der Gegner mal ein bisschen tiefer stand oder so, zum Beispiel Braunschweig, dann haben sie schon probiert, sie haben nicht mehr so krass auf zweite Bälle aufgebaut, also sie haben versucht, flacher aufzubauen als letzte Saison. Und wenn du auf der 6 Spieler wie Pripp an Drösen, Stinde und so hast, dann ist es ja auch nicht so. Es ist nicht allzu destruktiv. Und also potenziell. Und sie haben ja auch eine verbesserte Besetzung. Also wir haben wieder spielstarke Innenverteidiger, so mit Schulz, Sané kann das ganz gut und so. Was ihnen letzte Saison gefehlt hatte, deswegen das dann teilweise sehr pomadig wirkte im Aufbau, dass dann immer sehr, sehr früh der lange Ball kam und immer wieder auf die rechte Seite und immer wieder rechter Halbraum und so. Und diese Saison waren sie schon ein bisschen flexibler im Aufbauspiel erstmal, aber sie haben halt das nicht nach vorne getragen, ne? Also, und bei Slomka hat man immer den Eindruck, das Mittelfeldzentrum ist nur da, damit da jemand rumsteht und nicht so richtig, um da Fußball zu spielen.
Ja, wobei ist auch da große Probleme gab, fand ich personell. Also da hat mich jetzt niemand so richtig überzeugt, gerade was Kreativität angeht. Und da
was mit Schindel und Flügelspieler auf der 6, was Andresen, der sehr viel Drive reinbringen kann. Pripp ist ja jetzt auch kein Kacktechniker oder so. Genau, Sané fand auch in Ansätzen gut.
Hm? Ja, aber das sind jetzt alles keine Kreativspieler. Also Andreasen ist ja zum Beispiel einer, auch noch am ehesten. Aber wenn du dann natürlich hast, dass du Stindl am ehesten als Kreativspieler hast, das sagt dann auch schon was.
Finde ich nicht, aber...
Willst du nicht?
Nö. haben auch Bittencourt davor, der auch ziemlich kreativ ist, der aber nie auf der C, also kaum
der aber auch nie auf, der im Zentrum eingesetzt
ja.
wurde.
Das ja, weil, Spiel, weil wurde. Und das Slomka halt nicht im Zentrum gespielt wird. So, ich glaube, darauf, damit lässt sich auch teilweise begründen, warum Stindl so gespielt hat, wie er gespielt hat. Ich hatte ja im Adventskalender einen Artikel zu ihm gemacht, wo ich meinte, der könnte Spielmacher sein, ist es aber nicht, weil der, weil er sich nicht als Spielmacher wahrnimmt, so, sondern so als angreifende Passdurchlaufstation. So, und nicht als, als strategischer Leiter des Spiels. Und das liegt sicherlich auch an der Ausrichtung prinzipiell bei Hannover zusammen. Es gibt halt kaum Bewegung im Zentrum, die Flügelspieler gehen kaum mal irgendwie ins Zentrum. Der Zehner ist meistens ja kein Zehner, sondern ein Stürmer, der dann vorne ist. Mhm. Und da oder, geht halt nicht viel.
Oder,
so.
Oder halt ein, eigentlich ein Flügelspieler, der dann immer rausgeht auf die Flügel. Mhm. Ich glaube, es ja auch öfters. Oder sich dann tief fallen lässt. Also ja, im Zentrum. Schwachstelle, Problem, natürlich, aber das andere, was du natürlich auch schon erwähnt hast, ist diese fast schon irrational nicht zu erklärende Auswärtsschwäche. Sie haben es geschafft, keinen einzigen Punkt in der Fremde zu holen in der Hinrunde. Wird dadurch relativiert, dass sie die ganz schweren Kaliber schon hatten. Gladbach, München, Leverkusen, Dortmund hatten sie alle auswärts. Aber gerade in der zweiten Hälfte der Hinrunde hatten sie dann auch Teams, die man auch mal Auswärtspunkt mitnehmen kann. Freiburg, Stuttgart, Hamburg, Bremen. Wie kann man diese Auswärtsschwäche erklären?
Ich hatte damals bei dem Hauptsache Fußball-Talk so, wo das Problem ja auch schon bestand, also das ist keine neue Erscheinung, gemeint, dass ihr...
Das gibt es seit Jahren, muss man ja sagen. Und das also gab es seit Jahren.
Ich hatte gesagt, dass sie halt so vertikal spielen und die Frage ist, wie krass sie nach vorne rennen und je stärker sie nach vorne rennen, je effektiver sind sie, so ganz plump gesagt. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Gutes Beispiel war das Spiel in Dortmund, meiner Meinung nach, wo Slomka lustigerweise, der ab und zu ganz gute Anpassungen im Spiel macht, aber so im Vorfeld in der Gegnervorbereitung ein bisschen unbedarft ist, hatte ich immer den Eindruck. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal von ihm eine gute Anpassung im Vorfeld gesehen habe, die wirklich effektiv war oder die überhaupt als Anpassung erkennbar war. Und vor dem Spiel in Dortmund sagt er im Interview, er will nicht so richtig sagen, wie sie spielen, weil sie halt, also das war von den Positionen her möglich, also es war unterschiedlich zu interpretieren, wollte nicht sagen, wie sie spielen, weil der gegnerische Trainer ja auch zuhört und am Ende war das einfach nur ein stinknormales, tiefes Mittelfeldpressing in einem 4-2-3-1, also im 4-4-1, 1, so. Also völlig uninspiriert, das was Dortmund eh immer bespielt, so, das war sehr, also es hat mir nicht eingeleuchtet, warum man das nicht vorher sagen will. Und das hat auch überhaupt nicht funktioniert in der ersten Halbzeit. Da waren sie null im Spiel. Das war damals so wie einige Dortmund-Spiele gegen so normale Viererketten, dass sie einfach im Gegenpressing zerstört wurden. Und dann in der zweiten Halbzeit hat Slomka dann allerdings umgestellt. Was gut funktioniert hat, hat die Flügelspieler höher positioniert. Die haben nicht mehr so konsequent mit zurückgearbeitet und das hat dann deutlich mehr Offensivpräsenz und ziemlich zerfahrenes Spiel gebracht, wo Hannover durchaus hätte den Ausgleich erzielen können. Und grundsätzlich kann man sagen, dass sie zu defensiv rangegangen sind und das ist, glaube ich, oft so, wenn Hannover auswärts spielt.
Okay, erklärt jetzt ein bisschen was, natürlich nicht alles. Ich habe da auch seit Jahren immer versucht, eine Antwort zu finden. Vielleicht liegt Ihnen der Platz in Hannover besonders gut, vielleicht ist der besonders, was weiß ich, kurz oder besonders breit, ich weiß es nicht.
Also ich denke, es ist eine Mischung aus strategischer Herangehensweise, grundsätzlicher Intensität, also zu Hause neigt man dazu, laufstärker zu agieren, gerade in der Vorwärtsbewegung, was wichtig ist bei Hannovers Spiel und auch die Angriffe konsequent auszuspielen, was auch ganz wichtig ist bei Hannovers Spiel. Also wenn sie anfangen, irgendwie irgendwelche Halbfeldflanken von irgendwo zu machen und Distanzschüsse und Pipapo und so, oh, wir können mal schießen, wir machen das mal, dann wären sie ganz verschwenderisch, aber grundsätzlich, wenn sie sich zutrauen, wirklich ein Tor zu erzielen, dann spielen sie die Angriffe deutlich klarer zu Ende und das ist eigentlich ihre größte Stärke, dass sie Angriffe sehr klar zu Ende spielen. So.
Taifun Korkut, neuer Trainer, man weiß sehr wenig über ihn, muss man sagen. Man hat versucht, ich habe versucht, ein bisschen was rauszufinden über ihn. In der Winterpause war es schwierig. War mal in Stuttgart, da relativ erfolgreich Jugendtrainer. Es hieß auch lange, dass er da der designierte Nachfolger eigentlich ist für den Cheftrainerposten, ist dann in die Türkei gegangen, Assistenztrainer, jetzt wieder in der Bundesliga gelandet. Kann man ganz schwer eine Prognose geben, jetzt einfach mal für die Rückrunde natürlich. Also das ist eine reine Wundertüte. Oder will mir da jemand widersprechen?
Ja, man könnte sicherlich eine Prognose geben, wenn man weiß, wer arbeitet, aber weiß man
ja. Das weiß man nicht. Also da müssen wir jetzt mal ausnahmsweise mit diesem unserem Lieblingsteil Prognose abtun. Wir können dann mal eine ganz subjektive Einschätzung geben. Was sagt ihr?
Also grundsätzlich hat Hannover deutlich mehr Potenzial als das, was sie jetzt abgerufen haben. Sie sind schon ziemlich cool besetzt, finde ich. Und wenn das alles ein bisschen besser abgerufen und eingebunden werden kann, mehr Bittenkur, mehr Stindl und so, dann könnte es bergauf gehen, aber wie immer ist die Konkurrenz stark. Also wir sagen irgendwie bei jedem Verein momentan, dass es bergauf gehen kann, deswegen also ich denke eher, dass sie ein bisschen stagnieren und vielleicht, wenn es bergauf geht, dann nur ein kleines bisschen.
Philipp, du warst jetzt auffallend still während diesem Segment, jetzt darfst du aber nochmal eine Einschätzung schnell geben.
Naja, ich habe Hannover so gut wie gar nicht gesehen. Das, was ich gesehen habe, war halt meist ja recht langweilig, wie ihr schon gesagt habt. Hab aber das Gefühl, dass das doch ein bisschen besser werden könnte. Ich habe jetzt in den letzten Tagen ein paar Sachen über einen neuen Trainer gelesen, wo der wohl ziemlich viel durcheinander wirbelt da. So in Sachen Taktik kam da nicht viel rüber, allerdings, dass er wohl ziemlich viele unangenehme Fragen für die Spieler auch gestellt hat. So, habt ihr irgendeine Regel, wie ihr im Strafraum verschoben wird? Wollte er von den Spielern wissen, habe ich vorhin zum Beispiel gelesen. Antwort in dem Text ist, seine Spieler beantworten das mit einem entlarvenden Nein. Ich denke auch, wie Martin schon sagte, dann ein bisschen mehr durchs Zentrum, Bittenkur, Husti, mehr einbinden, mehr Fußball spielen, aber ja, ich sehe da nicht so viel Chancen, weil die Konkurrenz eben so stark ist, dass sie höher kommen.
Also so 12 bis 14
ja.
Ist auch meine Prognose, sage ich jetzt mal so, ohne ihn zu kennen und ohne da mehr zu wissen.
Okay.
Kleine Pause, gleich geht's weiter. Letzte Runde, Städte mit H, Hamburg. Willkommen zurück, wir machen weiter mit dem Hamburger SV, mit einem weiteren Sorgenkind der Bundesliga, muss man fast schon sagen, nach der Hinrunde auf Rang 14, nicht mehr in akuter Abstiegsnot, aber es ist auch nie so richtig losgeworden. Wenn wir über die Hinrunde reden, Philipp, dann müssen wir erstmal noch über Thorsten Fink reden. Wo lagen die Probleme unter Fink und auch dann schon die Frage, wo hat Bertram Marwijk angesetzt, als er gekommen ist?
Naja, also Fink hat uns, die Fans und vermutlich auch seine Mannschaft ja, immer wieder aufs Neue überrascht. Hat meines Wissens die komplette Vorbereitung 4-2-3-1 spielen lassen, um dann im ersten Saisonspiel eine Raute aufzulaufen.
Geil, so muss man das machen.
Also ich habe sie in der Vorbereitung auch ein paar Mal gesehen, unter anderem hier beim World Cup.
Ja, stimmt schon, ja.
Ziemlich enttäuschend im 4-2-3-1. Vermutlich sind sie noch deshalb erstmal wieder zur Raute zurückgegangen, was ja mal eine Zeit lang ganz gut funktioniert hatte letzte Saison. Naja, da traten dann aber auch wieder ein paar Probleme auf. Ich meine sogar, dass er teilweise Badei draußen gelassen hatte und Aslan dann da der Tiefste war und es nicht so gut funktionierte. Hat dann auch gegen Schalke, müsste das gewesen sein, auf so einen 4-2-4-0 gewechselt mit Hanafa Çalhanoğlu so vorne. Und Beister und Suhr waren es dann, glaube ich, die dann von außen ja immer abwechselnd mal das Sturmzentrum besetzt haben. Das war eigentlich ganz vielversprechend aus, auch im Pressing. Da, ich denke mal, es lag ihm wohl durch die ganzen klaren Zuordnungen, gerade dann auch gegen so einen eher aufbauschwachen Gegner wie Schalke in der Phase, wo sie dann teilweise echt weit vorgeschoben haben.
Na gut, aber das System hat er dann auch nicht länger gehalten, also
richtig.
Muss man dazu sagen. Also überhaupt hat kein System länger behalten bei Fink in der Endphase.
Genau, und dann war ja, glaube ich, dann die Umstellung auf Dreierkette gegen Dortmund war dann ja, glaube ich, so ja der letzte Anfang vom Ende unter Fink.
Was hat dann Bert van Marwijk geändert, als er gekommen ist? Hat er dann erstmal, als er gekommen ist, muss man sagen, ein bisschen Erfolg gehabt?
Ja, also lässt sich wohl am einfachsten erstmal mit Back to the Roots beschreiben. So ziemlich, ja, konventionelles, tiefes Mittelfeldpressing, 4-4-2, 4-4-1-1. Van der Vaart Lasogga, ja, fast gar nicht die Innenverteidiger attackiert, also nur darauf bedacht, Sechser im Deckungsschalten zu halten. Çalhanoğlu war dann da links eigentlich ganz gut eingebunden, hat auch nett funktioniert mit Janssen hinter ihm. Wenn Çalhanoğlu auf die 10 gezogen ist, Van der Vaart gibt er gerne mal nach rechts raus und Janssen dann halt den Raum links mit seinen Läufen besetzt hat. Das sah eigentlich auch ganz gut aus. Zudem haben sie dann hinten ein bisschen umgestellt. Da ist dann durch Diekmeyers Verletzung ist ja Westermann nach rechts gerückt und Tah und Giroud waren in der Innenverteidigung. Das sah dann im Spielaufbau auch deutlich besser aus als Anfang der Saison als Westermann und Sobirch, die ja so 20, 30 Mal pro Spiel hin und her gepasst haben, aber halt sich selten jemand getraut hat, mal einen anständigen Vertikalpass zu spielen.
Ja.
Ja, da hatten sie halt auch eine gute Asymmetrie drin, also das hat eigentlich ganz gut gepasst.
Interessanterweise hat es das System aber defensiv nicht so gut funktioniert. Sie haben relativ viele Gegentreffer auch bekommen, wo man ja eigentlich annehmen würde, dass sie eher ein konservatives 4-4-1-1, 4-2-3-1 Mittelfeldpressing, so dass das eigentlich erstmal Stabilität verleihen müsste.
Ja, das ist richtig.
Old-fashioned.
Glaube ich, auch.
Too old-fashioned.
Da haben sie auch so ähnliche Probleme, glaube ich, wie Hoffenheim, dass da auch echt viele sehr vermeidbare individuelle Fehler wieder bei waren. Kurioserweise haben sie ziemlich viele Bälle nach Tore nach Flanken, Ecken, Freistößen kassiert, obwohl sie eigentlich ja mit der Viererkette fast nur kopfballstarke Leute dabei hatten. Also ich meine, Westermann, Tah, Giroud sind ja gut in der Luft, Janssen ist jetzt auch nicht der Kleinste.
Oder sogar.
Richtig. Da passt es allerdings irgendwie überhaupt nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob sie da zwischendurch mal irgendwie von Raumdeckung auf Manndeckung umgestellt hatten. Müsste ich nochmal nachschauen.
Ja, Spieler, der jetzt ganz groß rausgekommen ist, muss man fast sagen, in der Hinrunde ist Pierre-Michel Lasogga. 9 Tore geschossen, ist glaube ich eine tolle Geschichte, halt auch dieser Spielertausch mit Skjelbred, der hat wirklich funktioniert, oder Martin, was hältst du von Lasogga?
Nicht viel.
Nicht viel?
Völlig überschätzter Spieler, der ziemlich viel Abschlussglück hatte in der Hinrunde.
Glück
hat, dass er relativ schon simple Strukturen um sich herum hat, dass er überhaupt kaum kreativ sein muss. Der technisch wahnsinnig limitiert ist, das eigentlich ganz gut. Das sehr gut zu kompensieren vermag, aber dadurch nach oben hin ziemlich limitiert ist, der sich spielerisch nicht mehr weiterentwickeln wird.
Abschlussglück, ich sehe hier 48 Schüsse, 9 Tore, ich weiß nicht, ob das Abschlussglück ist. Also, er hat sich ja schon Chancen erarbeitet, jede Menge.
Ja, weiß nicht, was das für welche waren. Also die Tore, die ich von ihm gesehen habe, da waren so ein paar Dinger dabei, die nicht reingehen müssen.
Er schießt doch echt ziemlich schnell immer.
Ja.
Also oft beim ersten Kontakt, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt und noch weiter ausspielen könnte. Ja, also gerne auch so 2-3 Meter vorm 16er knallt er eigentlich alles direkt drauf.
Produziert nicht wenig Ausschuss. Weiß nicht. Wenn man genau diesen Spielertyp braucht, ist er halt gut. Er ist halt der Tankstürmer so. Der Wandspieler vorne. Da ist er gut, aber
das muss ja nicht schlecht sein.
Er ist halt ein sehr limitierter Spieler.
Aber scheint der beim HSV gepasst zu haben, also, oder ja, was denkst du, Philipp?
Keine Ahnung, Hamburg ist im Abstiegskampf, ne?
Also ich finde, das hat gerade am Anfang unter Van Marwijk ganz gut gepasst, weil er ziemlich oft auch auf die Flügel rausgegangen ist für die langen Bälle von hinten raus, wenn sie mal nicht rausspielen konnten. Und ja, da hat er die gegen die meist kleineren Außenverteidiger dann ganz gut festgemacht. Ja, gewartet, bis jemand nachrückt, abgelegt, halt einfache Sachen, ist jetzt ja unspektakulär, aber also war schon hilfreich.
Vielleicht passt es daher auch so zu dieser HSV-Story halt unter Van Marwijk kommt, macht erstmal einiges einfacher, es funktioniert erstmal und dann, aber jetzt, wo es wieder ein bisschen komplexer wird, haben sie ja Schwierigkeiten und vielleicht auch jetzt in der nächsten Zeit Lasogga, ich weiß es nicht.
Ja, sie sind halt generell irgendwie Hamburg, stört mich ein bisschen, dass sie viel von der grundlegenden Philosophie völlig unkonsequent sind seit Jahren. Dass sie eigentlich Spieler haben, mit denen man richtig guten Fußball spielen kann, wenn du Bardet als Sechs hast, ist das schon eine nice Grundlage. Dann hast du so Leute wie Arslan, Çalhanoğlu, Van der Vaart, also wahnsinnig kreatives Zeug machen, und sie sind dann, wenn sie kreatives Zeug machen, sind sie immer so hektisch und komisch drauf, dass da wenig entsteht, dass sie dann irgendwie konteranfällig werden, weil die Außenverteidiger nach vorne rennen wie bekloppt, das irgendwas, und ich weiß nicht, das ist so, man hat den Eindruck, sie wissen selber nicht so richtig, was sie für ein Fußball spielen wollen, und das ist schädlich. Da müssen sie dann immer auf sowas zurückgreifen, kaufen dann irgendwie Lasogga, der eigentlich Lasogga passt halt nicht zu Çalhanoğlu und nicht zu Van der Vaart und nicht zu Bardet. Der passt zu Rincón, aber zu sonst niemandem im Kader. Okay, zu Diekmeyer noch. Aber das ist so eine seltsame Mischung aus direktem Kraftfußball und geschicktem technischen Fußball, was dann sowas total Seltsames, Wirres und demzufolge auch Unkonstantes ergibt.
Dann nochmal die Frage dahin an dich, Philipp, auch oft anschließend an das gerade, diese eher kritischen Töne von Martin. Was glaubst du, wie geht's jetzt weiter in der nächsten Zeit? Werden wir große Verbesserungen sehen, oder wird sich der HSV weiter auf dem eindümpeln, was sie jetzt in letzter Zeit gezeigt haben?
Verbesserungen weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe mal stark von Änderungen auf jeden Fall aus, allein schon durch die Personalsituation. Diekmeyer ist ja jetzt wieder fit. Da wird es dann auch mal interessant sein zu sehen, wie die das jetzt lösen, ob Westermann wieder zurück in die Innenverteidigung geht. Wer weiß, hat ja sogar schon mal Sechser gespielt, glaube ich zwar jetzt eher nicht. Damit wäre die Asymmetrie ja auf jeden Fall erstmal weg, vermutlich. Also ich denke mir nicht, dass Diekmeyer dann einfach tief bleiben würde. Oder ob sie vielleicht auf Dreierkette umstellen und Jansen Diekmeyer hochschieben. Wäre auch nicht gewinnt. Westermann
ja.
und Juhuin.
Das wäre eine schöne Idee, wobei andererseits wieder die Frage ist, ob sie das wirklich machen. Also von Marbeck ist ja auch eigentlich jemand, der sehr für das 4-2-3-1 steht, finde ich. Hat er mit Holland sehr lange spielen lassen.
Ja, aber ich finde, er soll das mal machen.
Finde ich auch, also habe ich kein Problem mit. Da stimme ich dir voll und ganz zu.
Bei Day Arslan vor der Dreierkette, Jansen Diekmeyer und dann ja, Van der Vaart, Çalhanoğlu. Ja, dann passt Lasogga vielleicht nicht wieder nicht perfekt da vorne, aber ich weiß jetzt nicht, die Neuen habe ich noch gar nicht wirklich beobachtet so.
Ja, da wollte ich gerade noch genau gleich noch hin. Ola John ausgeliehen.
Ja, John ist halt auch wieder so ein Direktheitsspieler. Das Flügelspieler geht so dribbelt zur Grundlinie, flankt, so kann halbwegs abschließen und den Strafraum ziehen auch, aber ist schon ein bisschen relativ klassischer Flügelstürmer eigentlich. Das ist auch wieder, kann ich nicht gut heißen, solche Leute zu kaufen, wenn man solche anderen Leute hat.
Eure Prognose für die Rückrunde. Was geht, was geht nicht?
Also ich gehe mal davon aus, dass sie sich zwischenzeitlich wieder verbessern werden.
Dass und dann wieder abkacken, hey!
Welche kuriosen Sachen sich selbst kaputt machen und wahrscheinlich entweder da bleiben, wo sie jetzt sind, oder sogar noch tiefer rutschen.
Martin, was denkst du?
Also vom Potenzial her müssen sie im Dunstkreis der Champions League-Plätze spielen und ich denke, sie werden 15.
Interessant. Ich sage jetzt den Wahnsinnstipp. Ich glaube, dass sie da nochmal abrutschen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass das da nochmal sehr hektisch wird. Auch diesen Sonntag ist die Jahreshauptversammlung, da gibt es ja auch nochmal Stunk. Wahrscheinlich. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Also ich glaube, bin auch kein großer Van Marbeck-Fan, muss ich sagen. Von daher, das wird nochmal eng, glaube ich. Auf jeden Fall kein Aufschrei von euch, also so falsch kann meine Meinung nicht sein.
Ja, zumal ich sag ja 15, das ist ja nicht so weit weg.
Ja, gut, klar. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Da haben wir wieder mal ordentlich was rumbekommen hier in rund einer halben Stunde. Ich sage danke an Martin und Philipp.
Juhu.
Juhu.
War mir eine Freude. Morgen geht es weiter mit dem VfB Stuttgart, mit Werder Bremen und mit dem FSV Mainz 05. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr Zuhörer freut euch auch drauf. Bis dann.